Jürgen Todenhöfer. Die große Heuchelei. Wie Politik und Medien unsere Werte verraten. Gelesen von Frank Arnold. Hörbuch Hamburg Verlag, 2019. Kapitel 1. Rückkehr nach Mossul. Mossul, März 2017. Ein kühler, sonniger Tag. 2 Jahre nach unserer Reise in den Islamischen Staat sind wir erneut in Mossul. Hier toben schwere Kämpfe. In einem Humvee der Golden Division, der Elite-Antiterror-Einheit der irakischen Armee, fahren wir in Richtung Front. Wir, das sind 2 stämmige irakische Soldaten, eine ortskundige kurdische Fixerin, mein 33-jähriger Sohn Frederik und ich. Ohne Fixer mit guten Kontakten zu Militär und Bevölkerung kommt man in Mossul nirgendwo hin. Auf dem Dach des Humvees ein Maschinengewehr. Breitbeinig steht der MG-Schütze in unserem engen Kampffahrzeug. Mit seinen lehmverschmierten Stiefeln verdreckt er alle. Frederik stößt immer wieder mit dem Kopf gegen die harten Kanten des offenen Daches. Der tote IS-Kämpfer. Die Zerstörungen West-Mossuls sind apokalyptisch. Sie erinnern mich an die Verwüstungen von Ost-Aleppo, an deutsche Städte nach dem Krieg, an Hiroshima. Die Straße, auf der wir fahren, ist zu einem Lehmweg zusammengebombt. Links und rechts ausgebrannte, zusammengeschmolzene Autos, bizarre Häusergerippe. Um uns herum Maschinengewehrfeuer. Vor uns die Front. Ich schaue Frederik an. Er ist ganz ruhig. Auf der rechten Straßenseite sehen wir einen toten IS-Kämpfer im schwarzen Kampfanzug. Aufgequollen liegt er auf dem Rücken. Wahrscheinlich ist er seit Tagen tot. Niemand hatte Zeit, Mut, Anstand, ihn zu bestatten. Freddy ist bleich. Ich wahrscheinlich auch. Ich lasse anhalten. Nicht weit entfernt hören wir bellende Schüsse. Ich frage unseren Fahrer, wer da schieße, der IS oder seine Leute. Vorsichtig streckt er den Kopf aus dem Fahrzeug und lauscht. Unsere Leute, meint er. Wir steigen aus. Frederik geht vor zu dem toten IS-Kämpfer, um zu filmen. Ich will mir das nicht antun und gehe langsam in die andere Richtung. Vor mir ein mehrstöckiges Haus, das die Straße abschließt. Ich ahne nicht, dass ich auf eine Stellung des IS zulaufe, dass ich im Visier des IS bin. Ich will nachdenken über den toten Kämpfer, der hinter mir im Staub liegt, über den Aufstieg und Fall des angeblich unbesiegbaren IS, über die in Grund und Boden gebombten Stadtviertel, in denen tausende Zivilisten ihr Leben verloren haben. Darüber, dass all das im Westen niemanden interessiert. Die Schießerei hat aufgehört. Ich will umkehren, zu unserem Humvee zurück. Plötzlich schlägt zischend, pfeifend, peitschend neben mir eine Kugel ein. Steinsplitter spritzen auf. Geduckt stürze ich zum Humvee. Frederik reißt mich ins Fahrzeug, zerrt die gepanzerte Tür zu. Verdammt knapp, flucht unser irakischer Fahrer. Die kurdische Fixerin bekommt kein Wort heraus. Nach einer Weile sagt sie, etwas so Enges habe sie noch nie erlebt. Ich sei dem Tod direkt entgegengelaufen. Freddy ist kreidebleich. Er hat im Rücken einen Steinsplitter abbekommen. Er blutet nur leicht, obwohl die Wunde recht tief ist. Stumm legt er seine Hand auf meine Schulter. Die Tragödie Mossuls. Seit meiner Rückkehr aus dem Islamischen Staat vor 2 Jahren wusste ich, ich musste nach Mossul zurück. Die jahrtausendealte multikulturelle, multireligiöse Weltstadt im Norden des Irak hatte mich immer angezogen. Schon Anfang 2003, kurz vor der US-Invasion, hatte ich sie besucht und bewundert. Stundenlang war ich durch ihre Gassen geschlendert. Sunniten, Schiiten, Jesiden und Christen lebten hier harmonisch zusammen. Genauso wie Araber und Kurden. Die Menschen waren mir gegenüber sehr freundlich, obwohl sie unter den Sanktionen des Westens bitter zu leiden hatten. Diese Sanktionen, die der Vatikan pervers nannte, hatten in Mossul tausende Menschen getötet. Im Gesamtirak hatten sie einer 500.000 Kindern das Leben gekostet. Nach der US-Invasion und dem Sturz Saddams hatte für die sunnitische Mehrheit Mossuls eine erneute Leidenszeit begonnen. Die neuen schiitischen Herrscher gingen hart gegen die einst so mächtigen Sunniten vor. Sie ließen sie spüren, dass ihre Zeit vorbei war. Durch Schikanen, durch Verhaftungen, durch Todesschwadronen. Doch im Juni 2014 eroberten überraschend ein paar hundert IS-Kämpfer Mossul. Zusammen mit gemäßigteren Widerstandsgruppen, die der IS schnell wieder ausschaltete. Die Sunniten von Mossul wehrten sich nicht gegen die sunnitischen Eroberer. Zu sehr waren sie von den Schiiten schikaniert worden. Außerdem hätten sie gegen den fanatischen IS keine Chance gehabt. Sehr schnell bekamen auch die Sunniten Mossuls die Brutalität des IS zu spüren. Und gleichzeitig die der US Air Force. Die nahm bei ihren Luftangriffen gegen den IS keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Stadt geriet vom Regen in die Traufe. Der IS durfte sich über den Bombenkrieg der USA nicht beschweren. Er hatte die militärische Auseinandersetzung mit den Amerikanern gesucht und bekommen. Zwar hätte der IS lieber gegen US-Bodentruppen gekämpft, doch dass nun eine von den USA geführte Koalition von über 60 Nationen gegen sie bombte und vielleicht irgendwann auch marschierte, machte die meisten IS-Kämpfer eher stolz als bange. Angeblich war ihnen all das in alter Zeit vorausgesagt worden, ihre Siege, ihre Niederlagen und schließlich der Endsieg. Der IS liebte die David-Rolle. Gegen den Goliath USA, gegen die ganze Welt. Sein Größenwahn kannte keine Grenzen. Auch dass die USA die vom IS besetzten Städte Tikrit, Baitschi, Ramadi, Fallujah in Grund und Boden bombten und zurückeroberten, brachte seine Überzeugungen nicht ins Wanken. Der IS war und ist bis heute überzeugt, eines Tages den Endsieg zu erringen. Die Front. Es ist früher Mittag. Der IS, der nur wenige hundert Meter von uns kämpft, weiß, dass ganz Mossul fallen wird. Ost-Mossul ist von den US-Koalitionstruppen bereits zurückerobert worden, West-Mossul zu großen Teilen zerstört. Und doch geben die verbliebenen 2000 IS-Kämpfer nicht auf. Dass ihnen eine Übermacht von 100.000 Mann gegenübersteht, stört sie nicht. Auch dass zusammen mit ihnen noch immer 400.000 Zivilisten in der Stadt eingeschlossen sind, interessiert sie nicht. Von so etwas lassen sich apokalyptische Kämpfer nicht aufhalten. Fanatiker geben nie auf. Jeden Tag sprengten sich in Ost- und West-Mossul Selbstmordattentäter des IS in die Luft. Auch während unseres Aufenthaltes. Wir gehen zu zwei Scharfschützen der irakischen Streitkräfte im obersten Stock einer Hausruine. Der eine sitzt, der andere liegt hinter seinem Maschinengewehr. Durch Schießscharten blicken sie auf die vom IS kontrollierte Altstadt. Auf das schiefe Minarett der Al-Nuri-Moschee. Dort hatte der Kalif des Islamischen Staats, Abu Bakr al-Baghdadi, im Juni 2014 seinen einzigen öffentlichen Auftritt gehabt. Auch Frederik und ich waren im Dezember 2014 dort gewesen. Die Front ist nur noch 300 Meter entfernt. Auch dort sitzen und liegen Scharfschützen des IS. Auch sie warten Stunden und Tage lang, bis jemand vor ihr Präzisionsgewehr läuft. Natürlich sind auch die Scharfschützen, die wir gerade besuchen, in ihrem Visier. Die Kommandozentrale der Golden Division. Wir fahren zurück zum Hauptquartier der Golden Division. Ein Dutzend US-Humvees und Kommunikationsfahrzeuge mit großen Antennen stehen hier. Wir sehen amerikanische Soldaten, obwohl es in Mossul offiziell gar keine US-Soldaten gibt. Frederick filmt. Er ist nicht nur mein wichtigster Freund und Berater, er ist auch Chefdokumentator. Er fotografiert, filmt und protokolliert. Überall sehen wir Kämpfer ohne militärische Erkennungszeichen. Vielleicht gehören sie Spezialkräften des irakischen Geheimdienstes an oder schiitischen Milizen, deren Brutalität die sunnitische Bevölkerung besonders fürchtet. Hatte die US-Koalition nicht versprochen, keine schiitischen Milizen im sunnitischen Mossul einzusetzen? Manches erinnert an unsere Erlebnisse auf der Krim. Die Russen dort hatten auch keine militärischen Erkennungszeichen getragen. Ihre Regierung wurde dafür weltweit kritisiert. Ein westlich aussehender, perfekt US-Englisch sprechender Offizier ohne Hoheitsabzeichen erklärt mir lächelnd, im Krieg gäbe es nun mal Dinge, die es nicht gäbe. Nur weniges sei weiß, vieles grau, das meiste aber sei schwarz. Tiefschwarz. Ich unterhalte mich lange mit dem Oberkommandierenden der Golden Division, Lieutenant General Abdul Ghani al-Assadi. Ein knorriger, jovialer Mann. Für ihn hat der IS nichts mit Islam zu tun. Er zerstöre gezielt die zentralen Botschaften des Koran. Jeder kenne die Länder, die ihn bezahlten.